Das ist kein One-Size-Fits-All-Problem. Kleine Organisationen brauchen andere Governance als große Organisationen. Ich glaube, dass das ein vielversprechender Weg wäre, zusätzlich zu so Dingen, wie wir prüfen jetzt dann alles mit Hilfe von KI oder so, wie man eigentlich auch die Governance auf Makroebene effizienter gestalten könnte. Doch gar nicht viel tun. Also du kannst eigentlich mit ganz kleinen Dingen anfangen und das reicht dann schon einmal.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen zurück zu Inside Impact. Inside Impact, das ist der Podcast mit Wirkung hier an der Wirtschaftsuniversität Wien. Willkommen in einem neuen Jahr. Das Jahr 2026 bricht an. Wir sind aber immer noch in unserem Schwerpunkt, den wir 2025 gestartet haben, nämlich die finanzielle Stabilität, die finanzielle Gesundheit von Organisationen. Ja, und wir, auch heute, sitze ich nicht alleine im Studio. Und heute wird es eine besondere Folge, zumindest für mich, denn ich habe jemanden im Studio. Eine Person, die ich vielleicht normalerweise nie im Studio sehe, weil wenn ich nicht hier bin, sitzt sie im Studio. Heute schaffen wir es gemeinsam. Liebe Florentine, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Hallo Martin.
Ja, wir sprechen heute über finanzielle Gesundheit, natürlich. Vor allem aber über ein Forschungsprojekt, das du gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen gemacht hast. Ihr habt Governance-Strukturen, Governance und finanzielle Stabilität zusammengebracht. In einer Forschungsarbeit, das Ganze natürlich im Sozialbereich und mit dem Kontext NPOs. Vielleicht ganz kurz, was hat euch dazu gebracht? Was ist das Thema? Umreiß uns mal das Ganze, die Introduction des Papers, wenn man so will, in Audioform.
Ja, was hat uns dazu gebracht? Vielleicht sollte ich mal sagen, wer meine Kollaborateure und Kollaborateurinnen waren. Wir haben fast alle schon viel Geschichte mit diesem Thema finanzielle Stabilität von NPOs und jeder im Team, glaube ich, hat ein bisschen einen anderen Zugang. Der Michael Mayer, der Christian Grünhaus, der Josef Baumüller, der ja auch schon mal als Gast hier war im Podcast und sozusagen jüngster im Team, die Franka Walde, die dann ganz viel Hands-on Datengeschichten gemacht hat. Also mein Zugang zum Thema war eigentlich die schmerzhafte eigene Erfahrung, wie unangenehm das ist, wenn eine Non-Profit-Organisation, von deren sozialen Diensten du abhängig bist, plötzlich in finanzielle Schieflage gerät. Ich habe das selber erlebt vor über 10 Jahren mit der Kindergruppe, wo mein Sohn gegangen ist. Ja, und du plötzlich überlegen musst, habe ich morgen noch einen Kindergartenplatz? Ja. Das war so mein persönlicher Einstieg ins Thema und dann haben uns ja die Wiener Kindergärten und Kindergruppen irgendwie leider sehr oft beschäftigt mit ihren Medienberichten, die es da gab über finanzielle Gebarung dort. Ich war dann in einer elternverwalteten Kindergruppe, war dann selber Kassierin. Dann habe ich mal die Sache von der Seite erleben dürfen, durfte auch da ein Jahr lang quasi Krisenmanagement betreiben und finanzielle Desaster abwehren. Und ja, also das Thema finanzielle Stabilität und zwar wirklich speziell von Kindergruppen war für mich lange ein Thema und ich habe dann irgendwann die Privathypothese entwickelt, dass du erkennen kannst, ob eine Kindergruppe oder ein Kindergarten finanziell stabil und insofern insgesamt stabil ist oder nicht, je nach seiner Governance-Form.
Und das ist ja auch, was man ja dann durchaus auch lesen kann. Wir werden natürlich jetzt viel über dieses Paper sprechen, vielleicht aber auch gleich vorab. Das ist natürlich in den Shownotes dann zu finden, also auch zu lesen. Das heißt, offenbar ein persönlicher Zugang zu dem Ganzen und ein Zugang, weil du gesehen hast, in dieser einen speziellen Kindergruppe jetzt zu Beginn, da ist was schiefgelaufen finanziell und dadurch war die Organisation dann bankrott oder zahlungsunfähig.
Bankrott nicht, aber sozusagen, du musst sagen, in Sorge. In Sorge, okay. Wie es weitergeht und das willst du schon nicht als Eltern.
Das kann ich mir vorstellen tatsächlich. Genau, dann ist es jetzt ja zu dieser Forschungsarbeit gekommen. Governance und finanzielle Vulnerabilität als zwei große Kernthemen, die ihr zusammenbringt. Natürlich einmal ganz basic gefragt, Governance, was ist das?
Also ich bin mittlerweile eigentlich Freundin der ganz einfachen Erklärung. Es kommt auf das, aus dem Griechischen, es kommt von Gubernare, das heißt Steuern, der Steuermann am Schiff, der das Steuerrad dreht. Also Governance kann man auf Deutsch übersetzen als Steuerung und Aufsicht. Das ist das, was idealerweise Vorstände und Aufsichtsorgane machen sollten. Schauen, ist unsere Organisation auf Kurs? Wo wollen wir hin? Sind wir am Weg dahin? Gibt es eh kein Loch im Bug? Ja.
Also ein großes Überthema natürlich mit der Steuerung und mit der Kontrolle. Und jetzt gibt es ja aber da sehr, sehr viele Dimensionen, nehme ich an. Vielleicht kannst du da ein, zwei Beispiele geben. Was sind denn in der Realität einer Organisation, wie zeigt sich denn Governance?
Also ich habe schon gesagt, Vorstände und Aufsichtsräte, das ist immer so das Erste, auf das man schaut, wenn man von Governance redet. Was tun die so? Governance hat aber noch mehr Komponenten, also zum Beispiel Governance-Kodizes, Gütesiegel, Prüfverfahren, externe Prüfungen, Akkreditierungen. Also gute Governance kann auch noch von anderen Akteuren kommen, nicht nur vom Aufsichtsorgan oder vom Vorstand, auch so die Makro-Governance, auch wie zum Beispiel die öffentliche Hand, dann NPOs auch kontrolliert, ist auch eine Form von Governance.
Und auf der anderen Seite haben wir jetzt das Thema der finanziellen Vulnerabilität oder Gesundheit. Vielleicht ganz kurz, ja, ein großes Thema, ein Thema, das man vielleicht schnell mal auch, also die finanzielle Vulnerabilität vielleicht als Gegenstück zu einem langfristigen Überleben vielleicht sehen würde, ist ja vielleicht nicht zwangsläufig nur so. In eurer Arbeit jetzt oder in deiner persönlichen Definition auch, wie würdest du denn finanzielle Vulnerabilität beschreiben? Wann ist eine Organisation vulnerabel in dem Bereich?
Vulnerabel heißt anfällig für finanzielle Probleme im Fall, dass ein unerfreuliches Ereignis auftritt. Ja, irgendwas läuft nicht nach Plan, sei es aus internen Managementfehlern, sei es aus externen Gründen. Und sozusagen, wenn der Sturm aufkommt, sozusagen schlingert das Schiff und droht zu sinken. Also diese Verletzlichkeit eben für finanzielle Schwierigkeiten. Finanzielle Schwierigkeiten, schlicht und ergreifend, wir haben nicht mehr genug Geld. Und das äußert sich dann halt darin, dass du Leistungen zurückfahren musst, Qualität verschlechtern musst. Oder ja, im schlimmsten Fall Insolvenz anmelden, die Tätigkeit einstellen. Das ist aber schon extrem und kommt nicht so oft vor. Also typischerweise äußern sich finanzielle Probleme in NPOs darin, dass halt dann eingespart werden muss.
Und ja, ihr bringt das jetzt zusammen, du ja auch persönlich, hast du ja auch schon erwähnt, dass der Gedanke gekommen ist, okay, Governance und Finanzielles, das hängt irgendwie zusammen. Jetzt kann man ja sagen, okay, natürlich, man braucht bei Förderanträgen, was auch immer, muss man ja vielleicht auch offenlegen, Stichwort Board, was auch immer. Woher kam der Gedanke aber vielleicht spezifisch?
Na, der Gedanke kam auch wieder ganz spezifisch, sagen, an einer interessierten Anteilnahme an den Problemen eigentlich auch der öffentlichen Hand in Österreich und speziell in Wien. Wir haben ein System, wo die öffentliche Hand viele Sozialdienstleistungen finanziert, zum Teil selbst erbringt in öffentlichen Einrichtungen, aber zum Teil auch durch NPOs erbringen lässt. Und da haben wir sehr stark ein System, das, ich sage es jetzt mal ganz plump, Mikromanagements oder zumindest der Erwartung, dass die öffentliche Hand mikromanagen oder mikrokontrollieren soll und kann. Ja, am besten jeden Beleg prüfen dann, damit alles ganz sauber abgeht. Ja, und es ist ungeheuer ressourcenaufwendig für die kontrollierenden Organe sozusagen in den zuständigen Abteilungen der öffentlichen Hand und irgendwie auch ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Organisationen selbst. Naja, also das kann man eigentlich nicht gewinnen. Ja.
Nämlich möglichst viel und möglichst lückenlos zu kontrollieren, aber gleichzeitig so unbürokratisch wie möglich.
Richtig, also man bräuchte dann unglaublich viele Kontrolleure, was auch wieder sehr teuer ist und nicht im Sinne der effizienten Verwendung unserer Steuergelder. Unsere Idee ist jetzt, die selbst Kontrolle der NPOs zu stärken. Ja, wenn die selbst bessere Governance-Mechanismen haben, dann sollten die schlimmsten Missstände dort gar nicht passieren. Und das sollte dann auch die Kontrolle für die öffentliche Hand viel einfacher machen.
Das heißt, da steckt dann ja eigentlich schon fast eine Hypothese jetzt drinnen, nämlich dass bestimmte Governance-Mechanismen und Strukturen dazu führen können, finanziell weniger vulnerabel zu sein.
Richtig. Und das ist etwas, das derzeit so in den Ausschreibungen oder Förderbedingungen der öffentlichen Hand leider noch gar nicht viel abgebildet ist. Ja? Also die wollen immer so einen finanziellen Status quo und einen Businessplan oder so. Ja? Aber sozusagen sie fordern nicht bestimmte Governance Best Practices. Ja? Ich glaube, dass das ein vielversprechender Weg wäre, zusätzlich zu so Dingen, wie wir prüfen jetzt dann alles mit Hilfe von KI oder so, wie man eigentlich auch die Governance auf Makroebene effizienter gestalten könnte.
Mhm. Und das heißt, das Feld für eine gute Forschungsarbeit ist dann quasi schon bereitet. Also man hat die Spannung jetzt irgendwie erkannt. Den Research Gap, den lassen wir jetzt vielleicht ein bisschen da weg, außer du möchtest da kurz drüber sprechen auch.
Ja.
Also natürlich gibt's ihn, sonst hätte ich
ja,
das
also
nicht
aber durchaus so ein bisschen zu meiner eigenen Überraschung, weil ich eigentlich finde, der Zusammenhang ist extrem naheliegend zu sagen, naja, wenn du intern gut aufgestellt bist, wenn du intern gute Governance-Strukturen hast, dann wird das doch sicher positive Auswirkungen haben für die finanzielle Stabilität. Es gibt darüber auch total viel Forschung aus dem For-Profit-Bereich, Corporate Governance. Das hat sich auch niedergeschlagen, eben weil es so gut belegt ist, auch niedergeschlagen in Legislatur, die eben bestimmte Governance-Praktiken jetzt einfordern. Aber im NPO-Bereich eben ganz, ganz wenig und wenig klare Ergebnisse. Und gesehen, ja, da gibt es tatsächlich Bedarf nach einer weiteren empirischen Studie.
Sehr fein. Und das habt ihr ja dann durchgeführt und habt euch spezifisch Wiener Non-Profit-Organisationen angeschaut, vor allem im Sozialbereich eben. Vielleicht ganz kurz, wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr da gemacht?
Wir hatten das Glück, dass vom Fonds Soziales Wien auch Interesse an dieser Fragestellung bestanden hat. Und haben uns dann dort mit Ansprechpartnern zusammengesetzt und uns ein Design ausgedacht, wie wir das schaffen könnten, dass wir mit Zustimmung der beforschten Organisationen auch auf den reichhaltigen Datenschatz des Fonds Soziales Wien auch zugreifen können, weil dort sind ja sozusagen die Kontrolleure beschäftigt, die da jedes Jahr alle Kontraktpartner prüfen und die kriegen also jährliche Finanzabrechnungen. Bei der erstmaligen Beauftragung muss man sehr viel einreichen und die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter dort haben natürlich dann auch ein tiefes Fallwissen. Ja? Also die kennen eben auch die ganzen Geschichten dahinter und so. Und das sind 193 Organisationen im Sozialbereich in Wien. Die decken ab den gesamten Bereich der Altenpflege, der Jugendarbeit, Unterstützung für Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und Wohnungslosigkeit. Mhm. Ja. Diese 193 Organisationen müssten wir dann zuerst einmal fragen. Seid ihr einverstanden oder interessiert mitzumachen an der Studie? 90 haben dann gesagt ja. Denen haben wir dann eine kurze Befragung geschickt, wo wir ein paar Eckdaten abgefragt haben. Dann haben wir deren Websites analysiert im Hinblick auf Transparenz nach außen. Was findet man da für Informationen? Und wir haben die Mitarbeiterinnen vom Fonds Soziales Wien befragt, wie sie die finanzielle Stabilität dieser Organisationen so gesamthaft beurteilen. Und wir haben jede Menge Finanzdaten über diese Organisationen dann benutzen dürfen.
Das heißt eigentlich ein sehr, sehr umfangreiche Daten, die da zur Verfügung gestellt auch wurden. Einerseits durch die Selbstentschätzungen, aber auch durch die Einschätzungen eben der MitarbeiterInnen im FSW und auch Daten, die im Vorhinein bereits erstellt worden sind, wie zum Beispiel die Finanzdaten oder die Websites.
Ja, also ich finde schon, das ist außerordentlich solide im Sinn von wirklich verschiedensten Perspektiven beleuchtet, die finanzielle Gesundheit und Governance dieser Organisationen. Übergeblieben ist dann ein mittelgroßes Sample von 56 Organisationen, wo wir dann wirklich alle diese Puzzleteile lückenlos zusammengebracht haben. Ja, und da haben wir dann analysiert, welche Muster wir finden.
Inside Impact.
Sehr, sehr spannend. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zu den Ergebnissen kommen. Ihr habt eine sehr, sehr spannende Methode verwendet, die QCA. Wir haben jetzt ganz kurz vor der Aufnahme schon darüber gesprochen. Vielleicht aber, was da recht spannend ist, die Faktoren werden da keinesfalls unabhängig voneinander dann irgendwie wahrgenommen. Was ist das Ergebnis dieser Methode? Was kommt da raus dann am Schluss?
QCA ist eine Abkürzung für qualitativ-komparative Analyse. Das ist, also wir kennen das vielleicht alle aus der Schule von der Mengenlehre. Ja, also es gibt die Menge, zum Beispiel die Menge aller MPOs, die in finanziellen Schwierigkeiten ist. Die Menge aller MPOs, die einen unabhängigen Aufsichtsrat hat. Die Menge aller MPOs, die eine Kennzahlenroutine hat. So, also so kann ich Mengen bilden. Das sind jeweils Teilmengen der Gesamtmenge. Und dann, das wird dann ein bisschen technisch kompliziert und wir werfen unsere Software an, aber sozusagen die durch systematisches Vergleichen der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Organisationen siehst du dann Regelmäßigkeiten oder Muster, welche Kombinationen von Merkmalen einhergehen mit finanzieller Stabilität oder welche Governance-Merkmale einhergehen mit finanzieller Vulnerabilität. Und das Schöne bei dieser Methode ist, dass du eben die Muster siehst, ob es vielleicht mehrere Wege gibt, die nach Rom führen, mehrere gleich gute Wege zur finanziellen Stabilität, ob du Elemente alleine einsetzen kannst oder ob du sie kombinieren musst, ob du zum Beispiel so wie fast bei Medikamenten gewisse Unverträglichkeiten haben kannst, dass du sozusagen A oder B machen kannst, aber niemals A und B gemeinsam oder so. Also solche Komplexitäten kann man mit dieser Methode abbilden.
Sehr, sehr fein. Und auch etwas, was ja dann dem Paper letztlich zugutekommt, weil auch im Paper ja dann verschiedene dieser Konfigurationen ja dann eigentlich durchdiskutiert werden. Das heißt jetzt mitten in den Ergebnissen rein mit uns in diese Ergebnisse. Was habt ihr da herausgefunden? Was sind so Konfigurationen, so Good Practices, die zu finanzieller Stabilität dann führen können?
Also das Wichtigste, was wir herausbekommen haben, ist, das ist kein One-Size-Fits-All-Problem. Kleine Organisationen brauchen andere Governance als große Organisationen. Also eigentlich hausverstandsmäßig kann man sich das schon denken, dass es sozusagen überdimensioniert wäre, wenn ich in einer sehr kleinen Organisation alles mache, was die großen Konzerne auch machen, kann man sich auch gar nicht leisten von den Kontrollstrukturen her. Aber die spannende Frage ist natürlich jetzt, wie im Detail, was heißt das? Ja? Und also wir finden, dass für kleine MPOs mit unter 1 Million Euro Jahresumsatz, ziehe ich da mal die Grenze, schon sehr wenig ausreicht, um Vulnerabilität zu vermeiden. Zum Beispiel ist es bereits genug, wenn ich einfach nur meine Finanzkennzahlen regelmäßig überprüfe. Surprise, surprise. Ja, also täglich Zähne putzen hilft gegen Karies und monatlich oder jedes Quartal die Finanzkennzahlen überprüfen hilft gegen finanzielle Kalamitäten. Spannend ist aber zum Beispiel, also ich muss selbst, also das muss ich auch gar nicht machen als kleine Organisation. Es gibt kleine Organisationen, die sind finanziell stabil, die haben aber gar keine Kennzahlenroutine. Dann muss ich aber andere Dinge haben. Eine Sache, die stattdessen offensichtlich vielleicht auch ausreicht, zumindest im Sozialbereich in Wien, ist, wenn das eine mitgliederbasierte Organisation ist, wo die Mitglieder im Aufsichtsorgan sitzen. Ja, also sozusagen statt Zahlen geht auch Menschen Ja? Und zwar die Menschen, die Erfahrung haben mit deiner Dienstleistung und die halt kennen und da ein starkes Interesse haben, dass die gut ist und dass dein Betrieb aufrechterhalten bleibt, die im Aufsichtsorgan sitzen hast, dann wirkt das auch schon immunisierend gegen finanzielle Probleme und es wirkt auch genauso gut, wenn du Betriebsräte oder Betriebsrätin in einem Aufsichtsorgan sitzen hast. Jetzt kann man ein bisschen drüber spekulieren, warum ist das so? Ich spekuliere, das ist so, weil du dadurch eigentlich Expertise hineinbekommst in die Aufsicht. Die Betriebsräte, Betriebsrätinnen, die werden natürlich geschult. Die kriegen gar kein schlechtes betriebswirtschaftliches Training von der Arbeiterkammer. Und dann hast du dann eigentlich sozusagen schon mal eine Person mehr drin im Aufsichtsorgan, die sehr daran interessiert ist, nicht ihren Job zu verlieren und gewisse Basics einmal kontrollieren kann. Ja. Dasselbe ist, wenn du dir VertreterInnen deiner Beneficiaries, also deiner Patienten, Klienten, Kunden hereinholst. Meistens, also wir haben das bei Sozial-MPOs, die Dienstleistungen für Kinder oder Menschen mit Behinderungen anbieten. Da haben wir eigentlich teilweise so Repräsentation der Betroffenen durch deren Eltern oder Vormundschaften. Und da ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich dann für solche Ämter Leute melden, Leute gewählt werden, die ein bisschen mehr davon verstehen. Also auch da hast du dann vielleicht gewiss schnell mal ein bisschen mehr Expertise in deinem Aufsichtsorgan. Ist gut. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass du machen kannst als kleine MPO und sagst, ich will keine Eltern im Aufsichtsorgan und Betriebsrat will ich auch nicht und Kennzahlen will ich auch nicht. Ich bin mehr so, weiß nicht, mehr so der PR-Typ. Ja. Auch das geht. Wir finden, dass auch sehr hohe Transparenz nach außen stabilisierend wirkt. Das heißt, wenn du einen super Jahresbericht hast mit einem verbalen Bericht, einer G&V, einer Bilanz und Transparenz, wer in deinem Aufsichtsorgan sitzt, mit Gesicht und Namen, dann wirkt auch das. Warum? Kann man wieder spekulieren? Kommt mir recht logisch vor. Du musst einmal deine Angelegenheiten so weit in Ordnung bringen, zumindest einmal im Jahr für diesen Bericht, dass du sie nach außen her zeigen kannst. Und das ist einmal schon ein sehr gut dir Selbstdisziplin förderndes Mittel. Und wenn die Mitglieder von deinem Aufsichtsorgan sich hinstellen und sagen, ich bin das, ich stehe mit meinem Namen für das, ne, dann schafft das auch ein Commitment.
Finde ich sehr, sehr spannend, ja. Und im Endeffekt sind das dann letztlich drei Themen. Ich meine, das hat man bei Governance-Prozessen und Strukturen ja immer. Aber eigentlich drei Aspekte, um Verantwortlichkeit herzuzeigen, oder? Auf der einen Seite ja am Papier mit den Zahlen, auf der anderen Seite der Zielgruppe gegenüber und den MitarbeiterInnen. Und jetzt als drittes einfach, ja, ich stelle mich öffentlich zur Schau und sage, hey, ich stehe dafür und deswegen sollte das auch passen.
So kann man das sagen. Und bei den großen Organisationen setzt sich dieses Muster eigentlich fort. Was bei den großen Organisationen dann nicht mehr funktioniert, ist Managen ohne Kennzahlen. Also wenn du wachsen willst auf einer gewissen Größe, das ist dann einfach ein Muss. Ja? Aber bei den großen Organisationen finden wir dann eigentlich zwei Wege zur finanziellen Stabilität. Der eine Weg ist, sagen, ohne viel demokratische Teilhabe und Partizipation, keine Mitglieder im Aufsichtsorgan, keine Betriebsräte im Aufsichtsorgan, aber eben diese sehr starke professionelle Transparenz nach außen mit dem Öffentlichmachen der Zuständigen und den Berichten. Das ist der eine Weg. Und dann gibt es sozusagen den partizipativen Weg, ja. Da braucht man nicht unbedingt Berichte nach außen, sondern demokratisch gewählte Vertretung durch Mitglieder oder ArbeitnehmerInnen von innen kommend und ein Aufsichtsorgan, was wirklich ganz sauber und klar getrennt ist von der Geschäftsführung.
Okay, und vielleicht um dann auch jetzt einmal kurz, weil es jetzt doch sehr viel Information, noch einmal kurz den Schritt zurückzumachen. finanzielle Vulnerabilität, wie misst man das?
Ja, wir haben es in verschiedenen Varianten durchgespielt und gemessen, auch in unseren Robustheitschecks unserer Ergebnisse. Am besten funktioniert, also die ehrliche Antwort muss man wahrscheinlich sagen, es ist kompliziert. Am besten funktioniert eine gesamthafte Messung, also wie wir sie dann eben bekommen haben von den Expertinnen beim FSW, die wirklich jährlich die MPOs überprüfen. Die beziehen sich dabei auf ganz klassisch Finanzkennzahlen, Liquiditätskennzahlen, Kapitalstruktur, Eigenkapitalanteil, Fremdkapitalanteil, fiktive Schuldentilgungsdauer, also so klassische Kennzahlen. Die Frage ist immer sozusagen, wie gewichte ich die im Einzelfall? Wie interpretiere ich die dann genau? Weil oft gibt es zum Beispiel stille Reserven, ja, oder ja, irgendwelche speziellen Geschichten, warum das halt heuer genau so war und so zu interpretieren ist. Also am besten funktioniert dann doch das Expertenurteil. Wir haben dann letztlich die Expertinnen gefragt, gib eine Schulnote von 1 bis 5. 1 ist sehr gut, sehr stabil, 5 ist Desaster.
Das, weil eben natürlich auch der Kontext immer individuell ist der Organisationen.
Richtig.
Jetzt ist ja bei derartigen Forschungsarbeiten immer so ein bisschen die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? Mhm. Jetzt sagt man in dieser Arbeit, okay, diese Faktoren führen dazu, dass eine Organisation finanziell stabil ist. Methodisch kein Experte seiend, kann es nicht auch sein, dass die finanzielle Stabilität eigentlich erst ermöglicht, dass man sich um solche Dinge Gedanken machen kann, wie ich schaue quartalsweise da drauf, ich hole mal wen rein in den Aufsichtsrat, Personen, die ich vielleicht nicht denken würde. Ist das ein Thema oder kann man das ausschließen?
Naja, also rein prinzipiell ist das natürlich ein Thema. Wir haben Querschnittdaten, ich kann es nicht völlig ausschließen. Ich kann aber bei der QCA eben in diese Fälle genau hineinschauen und das ist auch ein Teil der Qualitätsprüfung, dass man dann immer sozusagen schaut, was sind das jetzt konkret für Organisationen, die dazu führen, dass dieses Muster da ist und dann das schon auch nochmal mit einem tiefen Verständnis der Materie anschaut. Und wir haben ja differenziert zwischen kleinen und großen Organisationen. Und das ist eigentlich interessant, weil dadurch, also die Henne ist ja das, nein, das Ei ist ja die kleine Henne. Mhm. Ja, so. Also insofern würde ich eigentlich sagen, durch das, dass wir unterscheiden, was brauchen kleine, was brauchen große, kann man sich da eigentlich nicht als MPO nicht ausreden, so das ist eigentlich unklar und wir können uns das nicht leisten. Wir brauchen uns erst einmal ein Geld, bevor wir anfangen können, unsere Governance zu verbessern. Unsere Ergebnisse zeigen eigentlich eher, dass du auch als ganz kleine Organisation mit wenig Ressourcen sofort anfangen kannst, was zu tun und du musst auch gar nicht viel tun. Also du kannst eigentlich mit ganz kleinen Dingen anfangen und das reicht dann schon einmal.
Sehr gut. Das ist ja durchaus vielleicht mutmachend auch für den einen oder die andere.
Ich habe mir gedacht, der Jänner ist ein guter Monat für Gesundheitsvorsätze. Also man könnte zum Beispiel dieses Monat Vorsätze zur Verbesserung der finanziellen Gesundheit seiner MPO fassen und könnte mal überlegen, also ich rede jetzt mal von kleineren, gerade erst startenden Organisationen, ja. Man kann einmal sich anschauen, wie funktioniert meine Kennzahlenroutine. Ja, habe ich das ein bisschen automatisiert oder routinisiert, schaue ich mir alle wesentlichen Aspekte regelmäßig an.
Inside Impact.
Da sind wir jetzt schon tatsächlich direkt bei meiner nächsten Frage. Die Uhr 10 Jahre zurückspulend, was würdest du denn der Kindergruppe jetzt auf Basis diese Ergebnisse empfehlen? Allgemeiner formuliert, was ist was, womit man gleich anfangen kann?
Oh Gott, ja, ja. Also das waren ja dann 2 Kindergruppen, mit denen ich die Erfahrungen hätte und ich würde also wirklich genau immer das, was fehlt, was würde ich empfehlen. Ja? Also meine erste unangenehme Erfahrung war wirklich ein Problem, dass das wirklich zu sehr ein abgeschlossenes Führungsteam war, was da völlig im eigenen Saft geschmort hat und eigentlich gegen mehrere der Empfehlungen im österreichischen Non-Profit-Governance-Kodex verstoßen hat. Also da war kein unabhängiges Aufsichtsorgan und im Vorstand war die Hälfte der Leute miteinander verwandt und in Abhängigkeitsverhältnissen und so. Und also das ist solche privaten Verbandelungen führen dazu, dass man, also können dazu führen, dass man irgendwie finstere Absichten gemeinsam verfolgt. Das will ich aber gar niemandem unterstellen, sondern viel gefährlicher ist so dieses Gruppendenken.
Groupthink, genau, das Lampfall ist bei mir gleich angegangen tatsächlich jetzt.
Mhm. Dass du glaubst, du tust das Gute, alles für die Kinder oder was weiß ich, dann glaubst du, was das Wichtige, Gute ist, was du tun musst und dass du dann viel zu risikofreudig wirst. Ja? Viel zu scharf am Wind segelst. Ja.
Und vielleicht auch tatsächlich zu überzeugt von einem Weg, der gar nicht groß der richtige ist.
Genau. Ja. Und also drum ist einmal die sozusagen andere Sichtweisen reinbringen ins Aufsichtsorgan. Gute Idee. Der zweiten Kindergruppe, wo ich dann war, da war das Problem die Kennzahlenroutine. Also da war einfach, waren einige grundlegende Dinge wie nur weil am Konto was drauf ist, heißt das noch lang nicht, dass ich auch in 10 Monaten noch zahlungsfähig sein werde. Also so ein bisschen Rechnungswesen-Basics. Ja.
Und um vielleicht diese drei Faktoren noch einmal kurz da jetzt gesammelt auch zu bringen. Also die drei Punkte einfach als Wiederholung auch, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben. Auf der einen Seite die finanzielle Kennzahlenroutine eben zu schauen, immer wieder, hey, passt es, sind wir da on track, gibt es da was, wo wir handeln müssen auf dieser Ebene. Die zweite Möglichkeit eben das Aufsichtsratsthema. Ist das größer, gibt es da noch andere Faktoren, außer jetzt im Aufsichtsrat quasi Menschen reinzuholen, die Motivation und die Expertise haben, qua ihren Status als Beneficiary oder als Mitarbeiterin, Mitarbeiter.
Ja.
Gibt es da noch andere Faktoren auch, sage ich mal, in diesem Punkt der Governance?
Also ich glaube, das Aufsichtsorgan-Thema, das hat zwei Seiten. Ja. Einerseits eine unabhängige Kontrolle der Geschäftsführung. Das heißt, die Aufsichthabenden sollten da eben wirklich kritisch und ohne Verknüpfungen die Geschäftsführung auch kontrollieren oder vor Denkfehlern schützen können. Also diese Unabhängigkeit. Und das zweite ist natürlich diese Multi-Stakeholder-Repräsentation. Ja, also manche Aufsicht sagt, aber das ist, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht dieser One way fits all, ja. Also, du kannst auch einen Expertenaufsichtsrat haben, wo lauter unabhängige Expertinnen, Experten, besondere UnterstützerInnen drin sitzen. Das ist auch ein Weg. Da brauchst du dann aber eben diese hohe Transparenz nach außen dazu. Ja. Die andere Variante ist, du sagst, unsere Betroffenen vertreten ihre Interessen selbst, ja, und dann hast du eben eine Repräsentation der MitarbeiterInnen im Aufsichtsrat oder eine Repräsentation der Mitglieder, insofern auch KundInnen im Aufsichtsrat. Also diese Selbstvertretung von Leuten, die ein massives Eigeninteresse daran haben, dass das gut läuft und die auch eine Innensicht haben, wie es läuft. Das wäre die zweite.
Super. Und es tritt einfach nochmal ganz kurz diese hohe Transparenz nach außen. Wie auch immer, mit Jahresberichten, mit Wirkungsberichten, mit Websites, wo es einfach transparent ist. Also mit diesen drei, wenn man die gut bespielt, hat man schon vieles erledigt.
Ja, wenn man die alle drei bespielt, hat man möglicherweise sogar einen Overkill.
Genau.
Ja? Also das ist auch ein bisschen die gute Nachricht, weil ja auch zum Beispiel viele große MPOs stöhnen, so, oh Gott, ich muss so viel berichten. Ja. Also das wäre interessant für weiterführende Forschung. Ist es besser, wenn man das alles mehr macht? Oder ist es Overkill? Es ist vielleicht für andere Zwecke gut. Rein nur, um eben diese finanzielle Gesundheit sicherzustellen, braucht man das eigentlich nicht alles.
Und was man wie braucht, das ist eben auch im Paper drinnen, oder? Mit diesen Lösungskonfigurationen. Aber wir haben ja schon erwähnt, eben wie das mit großen und kleinen Organisationen da.
Ja, haben wir auch auf Deutsch zusammengefasst in Praktikerberichten. Die stehen auch online.
Können wir wunderbar, und werden wir natürlich auch verlinken. Vielleicht ganz allgemein noch die Frage, was glaubst du, sind diese Ergebnisse spezifisch für Sozialorganisationen oder ist das etwas, was in NPOs generell, sage ich mal, sehr wahrscheinlich auch funktioniert, aber immer in anderen Sektoren unterwegs ist?
Naja, also ich glaube, das mit dem, dass du ein vernünftiges Rechnungswesen und Controlling brauchst, das ist, glaube ich, allgemeingültig.
Ja, sehr überraschend.
Genau. Wie das jetzt da ist mit der Transparenz und der Partizipation und so, ich glaube, dass das schon ein bisschen ein Spezifikum für Sozialunternehmen, Sozial-NPOs oder Unternehmen im Sozialbereich dabei ist, weil die halt Leistungen erbringen, wo Menschen so ein existenzielles Interesse dran haben, dass die gebracht werden. Und die auch zum Großteil so, wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht politisch sehr umstritten oder so. Ja, jeder weiß, wir brauchen Altenpflege oder, also zumindest in Österreich ist es irgendwie Konsens, dass man sich um Obdachlose kümmert. Also das mag schon sein, dass diese Sachen mit der Repräsentation und der Transparenz, dass das anders funktioniert, wenn es zum Beispiel um eine Advocacy-NPO geht. Also ich weiß nicht, ob Greenpeace oder Amnesty International, der durchschnittliche Spender von diesen Organisationen, da auch genauso tickt wie der Unterstützer von einer Sozial-NPO.
Wäre spannend und das ist ja auch ein bisschen die Folgefrage. Wie geht's denn mit diesem Projekt weiter, diesem Forschungsprojekt? Gibt's da weitere Pläne, vielleicht das Ganze auszuweiten? Habt ihr was weiteres dazu geplant?
Na, also mein Plan ist, diese Studie auch international gut publiziert zu bekommen. Das ist immer gerade in dem Prozess. Wahrscheinlich wird das im Laufe des Jahres hoffentlich gelingen. Und wir werden weiterhin mit diesen Ergebnissen hausieren gehen. Mein größtes Anliegen wäre eigentlich, dass es in der Politik noch bekannter wird, ja? Weil diese ganzen Kontrollprobleme immer alle gleich dabei denken, wir brauchen noch mehr staatliche Kontrolle, noch strengere staatliche Kontrolle. Also diese, dass du da eigentlich indirekt steuern kannst, indem du zum Beispiel vorschreibst, dass die NPOs eine gute Selbstkontrolle haben müssen. Das ist noch sehr wenig bekannt. Das ist mir jetzt eigentlich das Wichtigste.
Und sehr, sehr schön ja auch irgendwie von Wissenschaftskommunikationspraxis, weil es was ist, was tatsächlich ja die Scientific Community anspricht, aber natürlich auch schnell in die Praxis übertragbar ist, mit den Faktoren, mit den Konfigurationen auf Organisations- oder eben sogar auf staatlicher Ebene in dem Fall. Also hoffen wir, dass da was weitergeht. Halt uns natürlich auf den Laufenden, bitte. Letzte Frage zu dem Thema. Was möchtest du denn den HörerInnen zu diesem Thema auf den Weg noch mitgeben? Also wir haben, glaube ich, vieles auch an Tipps schon besprochen.
Ja.
Aber gibt es da noch irgendwas?
Was möchte ich mitgeben? Vielleicht mal reinschauen in unsere Praktikerberichte und kurzen Quick-Check. Sozusagen habe ich eine große Organisation, eine kleine. Und je nachdem erfülle ich diese Kriterien oder sollte ich da an dem einen oder anderen Punkt vielleicht ein bisschen arbeiten.
Damit wir stabil und sicher durch das Jahr und noch viel weiter kommen.
Mhm.
Finanziell, aber auch natürlich generell. Liebe Florentina, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr coole Gespräch. Danke auch für die Arbeit. Wir haben schon erwähnt, das werden wir natürlich verlinken. Das heißt, wer reinlesen möchte, sehr, sehr gerne. Ich nehme an, sollte jemand Fragen dazu haben, können Sie sich auch sehr gerne bei uns melden.
Da freue ich mich, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben.
Sehr, sehr gut. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Kapitel finanzielle Stabilität und finanzielle Gesundheit in Organisationen fürs Erste. Danke nochmal und ja, wie geht's weiter bei Inside Impact? Schon verraten?
Es kommt eine neue Staffel. Ja, wir schalten in einen anderen Gang. Ein neues Jahr, ein neues Thema dann doch. Und werden uns beschäftigen mit dem Thema Kooperation. In schwierigen Zeiten, vielleicht ist die Superkraft der Guten die Zusammenarbeit.
So ist es und wir schauen uns das auf verschiedenen Ebenen an. Bleibt uns gewogen. Feedback zu der Folge oder generell zum Podcast, Fragen, was auch immer, gerne auch an insideimpact@wu.ac.at. Es gibt auch unseren Instagram-Kanal, insideimpact mit Unterstrich am Schluss. Da findet ihr, ja, uns, die Folgen und natürlich vieles weitere. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Alles Liebe von der WU. Ciao und Baba.
Tschüss.